die Größenordnung, die wir in das Gesundheitswesen hineinpumpen, sind inzwischen dreistellige Milliardenbeträge. Eigentlich müsste man meinen, wenn man in einer solchen Dimension Geld ausgibt, dass die gesundheitliche Entwicklung der Menschen in einem solchen Land sich fantastisch entwickeln müsste. Alles müsste gesund und munter und fröhlich sein, wenn man so viel für Gesundheit ausgibt. Das Gegenteil ist der Fall. Und über dieses Paradoxon werden wir im folgenden Gespräch reden. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Diesmal aus Valencia, diesmal aus dem Zentrum für neuroregenerative Erkrankungen von Ulrich Wertz, wie gesagt in Valencia in Spanien. Dieses Paradoxon, dass wir unglaubliche Milliardenbeträge ausgeben für unser Gesundheitswesen, das, wir werden das sehen, eigentlich gar kein richtiges Gesundheitswesen ist, lässt im Prinzip nur einen feiern, nämlich die, die die Medikamente verkloppen.
Ja, kann man so sagen. Extremfall sind ist die Krebsbehandlung. Das ist ja Todesursache Nummer zwei nach den Herz-Kreislauf-Krankheiten. Und da war mir letztens ein Video oder ein Film, der sogar im ZDF gezeigt worden sein soll, aufgefallen, ins Auge gesprungen. Da haben Ärzte eine Party gefeiert. Die sind von der Pharmaindustrie eingeladen worden, weil sie das vom Thalidomid abgewandelte Medikament, was als Krebsmedikament verkauft wird, so erfolgreich an den Mann, an die Krebspatienten gebracht haben. Und damit hatten die 200 Milliarden verdient und dann haben die natürlich den Kongress, der Kongress war eigentlich nur eine einzige Party, wo meine Kollegen mich sehr enttäuscht haben, vor allen Dingen, weil sich wie Teenager da in die High Society aufgenommen fühlen, in Luxushotels feiern und sich eben über allen Dingen stehend fühlen und euphorisch sind. Das ist einfach katastrophal, wenn andere da, wenn so viele Massen von Menschen sich quälen und sterben. Und das Medikament ist, hatte eine Chemikerin gesagt, da haben sie bloß eine NH3-Gruppe verändert vom Thalidomid und den Preis auf das Hundertfache erhöht. Und dann hat noch einer gesagt, ja, wir machen ein gutes Geschäft, weil die Patienten müssen es ja immer nehmen, weil es ja auch nicht hilft, weil sie auch davon nicht geheilt werden.
Ja. Also die Chemikerin sagte, dass in dem, es war in der Tat ein ZDF-Film, in diesem Film, dass es im Prinzip eine chemische Operation gewesen ist, die der Student im ersten Semester beherrscht, was die sogenannte Innovation dann darstellt. Und das Einzige, was dann wirklich innovativ war, war die Verhundertfachung des Preises und der Betrag, der dann auf die Art und Weise umgesetzt wurde, ohne, wie du schon sagst, dass da substanziell sich irgendwas für die Patienten geändert hat. Also sicherlich ein Beispiel dafür, dass das Geldverdienen in diesem sogenannten Gesundheitswesen ganz oben steht und gerade beim Thema Krebs, wir müssen das jetzt nicht vertiefen, aber da gibt es ja auch Methoden, die eben im Prinzip gar nichts kosten und dazu beitragen, dass sich die Dinge komplett anders entwickeln.
Ja, es gibt verschiedene alternative Möglichkeiten, schon mal mit hochdosierten Vitamin C-Gaben, viel Bewegung und also immer steigenden Vitamin C IV-Gramm, müsste man sagen, habe ich schon von Kollegen gehört, zum Beispiel Dr. Strunz beschreibt das in seinem kleinen Buch, das neue Antikrebsprogramm, schreibt das auch, Vitamin C steigernd, IV, also als Tropf, als Infusion oder als IV-Spritze, so führt dazu, dass Peroxide gebildet werden und die Peroxide, die schmeißen die gesunden Zellen raus.
Also die Kranken.
Und die Krebszellen sterben ab, die können die haben ja nur ein ganz begrenztes Enzymmuster. Die meisten Enzyme sind ja abgeschaltet bei den bei den Krebszellen. Die können ja bloß von Glukose leben. Also eigentlich könnte man die Krebs, also dann keine Kohlenhydrate, also verhungern die Krebszellen. Und mit viel Bewegung werden die Mitochondrien wieder aktiviert, also die Atmungskette und das Immunsystem aktiviert. Und man könnte noch ein bisschen mehr machen. NADH von Professor Birkmeier kann man noch geben, damit der Stoffwechsel und das Immunsystem gestärkt werden. Und dann gibt es noch ganz andere Wege wieder. Ingo Wilker hat zum Beispiel ein Virus entdeckt, was nur Krebszellen zerstört und in Krebszellen eindringt, die zerstört und die gesunden Zellen zufrieden lässt. Das ist das selektiv. Damit kann man zum Beispiel Krebs behandeln. Das soll wohl in der letzten Zeit zugelassen sein. Ich hoffe, denn manchmal fragt man sich wirklich, was wird hier zugelassen und was nicht. Und dann habe ich da so eine Geschichte gehört, geht immer wieder durchs Internet. In USA sollen 16 Ärzte angeblich Selbstmord gemacht haben mit Schusswunden im Fluss gefunden. Also normalerweise hat man keine Schusswunden, wenn man sich im Fluss ertränken will. Die waren alle zufällig gestorben, weil sie eben ein Krebsmedikament hatten, was wirklich hilft. Ich weiß nicht, welches das war, aber jedenfalls mussten die Kollegen eben vernichtet werden, weil es das Krebsgeschäft zerstört.
Ja. Also, dass wir hier über Milliarden und weltweit Billionengeschäfte reden, macht deutlich, dass man natürlich in dem Moment, wo man sagt, ihr müsst den Lebensweg und den Lebenswandel ändern, ihr müsst Kohlenhydrate meiden, ihr müsst Sport machen, ihr müsst hochdosiertes Vitamin C, die Beispiele, die du angesprochen hast, zu euch nehmen, dann ist man natürlich der ökonomische Spielverderber auf ganz, ganz hohem Niveau. Zumal die Dinge dann im Unterschied zu der klassischen Onkologie, wo du ja nur eine minimale Überlebensrate hast, was die nächsten 5 Jahre betrifft. Also das Ergebnis ist ja auch katastrophal schlecht. Die Medikamente dürften vor dem Hintergrund eigentlich alle miteinander keine Zulassung haben. Aber wie auch immer, es ist ein richtiges Big Business und dann bist du eben der Spielverderber. Und dann können natürlich immer so dumme Sachen wie irgendwie Schussverletzungen in Flüssen oder sowas passieren. Das ist dann schon auch klar. Also es ist tragisch. Das, was ich an der Gesundheitsstatistik, lass uns mal dazu kommen, unterhalten, was sich an der Gesundheitsstatistik jetzt zeigt, ist, dass Erkrankungen, die in zurückliegenden Jahrzehnten eher keine Rolle gespielt haben, inzwischen ganz massiv die Todesursachenstatistik nach oben schieben und schrauben.
Ja,
um was handelt es sich da in erster Linie?
In erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Herzinfarkt, alle, die sich besonders engagieren und eben nicht top gesunde Lebensweise haben, die werden inzwischen 60 und 70 mit einem Herzinfarkt dahingerafft. Und arteriosklerotische Demenz spielt natürlich auch eine Rolle. Und Herz-Kreislauf-Krankheiten sind eben die Todesursache Nummer 1. Und da gibt es eben alternative Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Antigenisierung gegen LDL-Cholesterin von Dr. Horvath aus Budapest. Mhm. Das wissen die meisten nicht. Und das sollte ja der Dr. Horvath auch nicht verbreiten. Darum hat er das unterschrieben für die Pharmaindustrie, damit sie ihn zufrieden lassen. Weil wenn das jeder hätte, die Kur damit, dann würde ja keiner mehr an Herzinfarkt sterben. Und würde ein Industriezweig, der eben Herzmittel produziert, eben dadurch den Bach runtergehen und Kardiologen hätten kaum noch was zu tun. Aber die Kardiologen, denke ich, könnten man dann in die Sportmedizin übersiedeln sozusagen.
Du sagst, er musste das unterschreiben, aber jetzt können wir trotzdem darüber berichten. Wie hat er denn da einen Ausweg gefunden, dann trotzdem
das? Er hat dann unterschrieben, dass er keine Werbung dafür macht und dass er das nur von Freund zu Freund verbreitet. So. Und dann hat ich war auch ein Freund und brauche nur auch keine Angst mehr vor einem Herzinfarkt oder vor arteriosklerotischer Demenz zu haben. Inzwischen hat er 15.000 Freunde und im Flugzeug habe ich mal vor einem gesessen, der aus Budapest war, und da habe ich gesagt, dann müssten Sie ja Dr. Horvath kennen, dann dürften Sie keinen Herzinfarkt kriegen. Und da hat er gesagt, ja, von dem habe ich in den Medien nur Schlechtes gehört. Naja, wie immer. Dann wird man, wenn man heilt und das Geschäft verdirbt, dann wird man ja nur schlecht gemacht. Und dann habe ich gesagt, ach so, da gehen Sie denn also nicht hin. Na gut, müssen Sie selber wissen, ob Sie den Massenmedien, die von der Pharmaindustrie bezahlt werden, ob Sie den glauben oder nicht.
Es ist nur wirklich krass, wenn du das so schilderst, dass er eine Unterwerfungserklärung hat abgeben müssen, dass er über diese Therapie nicht berichten darf, keine Werbung machen darf und es nur bei Freunden anzuwenden. Das ist schon krass, wenn man sich überlegt, dass das ein Weg ist. Und vielleicht sagst du noch einen Satz dazu, wie man aus den Herz-Kreislauf-Problematiken rauskommen kann. Was macht er denn genau? Kann man das ein bisschen?
Ach so, ja, das kann ich noch ein bisschen genauer beschreiben. Also er hat eigentlich mal für die Pharmaindustrie geforscht. So, da gibt es über 200 verschiedene Stereoisomere, das heißt räumlich unterschiedlich angeordnete LDL-Cholesterin-Moleküle. Und da hat er eins durch Zufall entdeckt, wenn man davon 1 Milligramm spritzt, das hat jeder in seinem Körper, aber wenn man davon 1 Milligramm spritzt, ist es das Signal, den LDL-Cholesterin-Spiegel normal zu halten. Das heißt also, es gibt keine Erhöhung von LDL-Cholesterol. Eine Publikation hat er auch gemacht, hat das im Tierversuch probiert und hat das gespritzt, und die hatten auch, glaube ich, künstlich hergestellte, provozierte Arteriosklerose mit Plaques, so wie es bei Menschen auch ist, die Tiere. Und später haben sich die Plaques wieder aufgelöst und hatten, also konnte man sagen, geheilte Tiere. Und so ist das bei Menschen auch. Und ich habe ihn da, als ich ihn getroffen habe, hab ich gesagt, wie lange hält das eigentlich an? Sagt er, die nächsten 40 Jahre auf jeden Fall keine Arteriosklerose. Und damit hat man natürlich die Lebenserwartung auch wesentlich erhöht und ist eine von diesen Todesursachen, die das Massensterben der Menschen, wenn sie ins Rentenalter kommen, hervorrufen. Und die, naja, dann haben
da reicht eine einfache Spritze mit diesem spezifischen
LDL. Das ist jetzt eine Kur, das heißt,
oder eine Kur. Okay.
Man macht dann erstmal in der ersten Woche 3 Spritzen mit 3 verschiedenen Ampullen, sind 9 insgesamt für eine Kur, die zweite Woche 2 und dann jede Woche nur 1. Das reicht dann, um den Körper dazu zu bringen, den LDL-Cholesterin-Stoffwechsel zu normalisieren. Und das, ein großer Teil des LDL-Cholesterin wird dann in Testosteron umgewandelt. Das ist dann libidosteigernd, und deswegen habe ich gesagt, er kriegt nochmal den Nobelpreis als Dr. Love. Das für die Liebe. Wir haben uns darüber amüsiert. Ja, ich kann ja auch mal erzählen, wie er mir das berichtet hat, wie die Pharmaindustrie kam und hat gesagt, wir kaufen das. Und da haben sie gesagt, haben sie den Preis gesteigert? 10 Millionen?
Nee.
100 Millionen? Na gut, dann nehme ich 100 Millionen, dann kann ich auch ihre Frau kaufen, sagt er. Und da hat er von der Pharmaindustrie gesagt, nee, meine Frau können Sie nicht kaufen. Denken Sie, dass Sie meine Frau kaufen können? Und er sagt, ja, sehen Sie, das können Sie auch nicht kaufen. Es gibt Dinge, die kann man eben nicht kaufen. So hat er uns die Geschichte erzählt, die Begegnung mit der Pharmaindustrie. Also solche Menschen brauchen wir eben.
Natürlich brauchen wir solche Menschen. Und solche Menschen braucht an sich ein krankes Gesundheitswesen, was Milliarden ausgibt. Und hier gibt es... Du bist ja selber jemand, der mit deiner Methode eine Lösung anbietet in einem Bereich, in dem die Schulmedizin auch nur noch die weiße Fahne hissen kann. Das ist einfach, ist ja bei dir genauso mit deiner Nadeltherapie.
Mal was zu sagen. Ja. Also 17 Jahre habe ich ja Parkinson-Patienten behandelt. Jetzt habe ich aber gemerkt, dass es mit Alzheimer noch viel schneller und viel dankbarer ist, also dass man da noch schneller Erfolg hat. Bei Parkinson war es aber so, dass die Studien, die dann Professor Schmidt veröffentlicht hat, also 375 mit meinen EWI-Nadeln mit Parkinson und 375 Patienten ohne meine Nadeln, da war der Unterschied so, dass die bei der Medikamenteneinnahme, dass die Patienten ohne meine Nadeln nach 10 Jahren das Sechsfache nehmen von dem Durchschnitt, im Durchschnitt von dem Durchschnitt meiner Patienten. Mhm. Meine Patienten fast gar nichts. Das heißt also, wenn man das hochrechnet, wären pro Patient 1 Million Euro an Parkinson-Mitteln eingespart. Und 5.000 habe ich bis jetzt behandelt aus allen Erdteilen der Welt, weil bei dieser Krankheit ist ja kein Weg zu weit. Und das sind insgesamt 5 Milliarden Euro, die die Pharmaindustrie weniger verdient hat. Aber mich hat ja früher die Kassenärztliche Vereinigung dazu gebracht, zu sparen, wenn ich Parkinson-Patienten hatte. Und ich habe das verschrieben. Es war alles so teuer, dass ich da sofort über das Limit kam. Und dann kriegte ich ein Prüfverfahren, wieso ich denn so viel verschrieben habe. Und deswegen habe ich ja letzten Endes, bevor ich das erfunden habe, wenig Parkinson-Patienten als Neurologe und Psychiater behandelt. Aber als ich dann gesehen habe, es geht, Parkinson-Mittel kann man runtersetzen, dachte ich eigentlich, ich werde jetzt umjubelt vor 17 Jahren. Aber das war das ganze Gegenteil der Fall. Daran sieht man, wie verlogen das ganze System ist. Also auf der einen Seite darf man das Geld nicht ausgeben und wird propagiert. Wir wollen im Gesundheitswesen sparen und in Wirklichkeit will überhaupt keiner sparen. Das heißt also, das Gesundheitswesen steht auf dem Kopf. Mich haben sie dann ja von Deutschland damit vergrault, weil dann eben ständig gegen mich was gesucht wurde. Und deswegen bin ich ja hier auch an der Sonne in Spanien. Ich meine, so schlecht war es nicht, dass sie mich vergrault haben für mich persönlich. Aber war das also, das darf so, in Deutschland einfach nicht sein, dass so viel eingespart wird.
Es wirft, und das ist das Entscheidende ja, ein Schlaglicht darauf, letztendlich sind das Steuergelder und es sind alles unsere Gelder, wie mit diesen Geldern umgegangen wird und dass ein, wie du auch richtig sagst, ein Sparen im Gesundheitswesen überhaupt nicht irgendwo in der Priorität ganz oben steht, sondern es geht darum, dass die eingefahrenen Wege und Systeme unverändert sich gesund stoßen können. Die sind diejenigen, die sich gesund stoßen an bestimmten Therapien. Und wenn du mit einer ewigen Nadel, also einer Dauernadel, eine Erkrankung wirklich wegbekommst, die als unheilbar gilt und wo viele, viele Medikamente gegeben müssen über Jahre, weil es ein Dauerpatient ist, dann sparst du unglaublich viel Geld, aber genau das soll nicht sein. Also das ist eben, wie du sagst, das ist einfach nur noch verlogen und es geht hier nicht um Gesundheit und um ein Gesundheitswesen, sondern es ist ein Profitwesensystem und kein Gesundheitswesen. Du hattest den Dr. Horvath angesprochen, bei den Alternativen, wenn wir im Herz-Kreislauf-Bereich sind, Ernährung spielt auch eine Rolle?
Ja, wenn man kohlenhydratfrei essen würde, also praktisch Paleokost wie die Jäger und Sammler noch, dann könnte man eigentlich keine Herz-Kreislauf-Erkrankung, keine Arteriosklerose kriegen und dabei noch Sport treibt und in Stresspegel so niedrig wie möglich hält. Also es gibt noch ein Nahrungsergänzungsmittel, sage ich ruhig jetzt mal, das heißt DHEA, das wird aber in Amerika schon auf dem Supermarkt in schlechter Qualität, also auch, dass es nicht so richtig wirkt, verkauft. Und das verdrängt auch das Stresshormon Cortisol. Und deswegen ist das auch für gute Laune gut, dass man nicht durch Stresshormone gereizt ist. Und vor allen Dingen dass eben der LDL-Cholesterinspiegel nicht so hoch wird. Das erreicht man, wenn wir gar keine Kohlenhydrate essen, weil in der Leber werden ja aus den Kohlenhydraten wird ja das LDL-Cholesterin produziert, synthetisiert vom Körper selbst. Also wenn wir keine Kohlenhydrate essen würden, könnte es eigentlich auch keine Arteriosklerose geben. Bloß die Menschen sind eben so an das Süße gewöhnt. Ich selber mache das seit 3 Jahren und alle sagen, ich werde immer jünger. und sehe wesentlich jünger aus, als ich damals aussah, als ich vor 10 Jahren Deutschland verlassen habe. Aber ich sag mal, das hat bestimmt einen ganz großen Anteil daran, dass ich so gut drauf bin. Mir schmeckt jetzt viel Fisch, das sind Omega-3-Fettsäuren fürs Gehirn, um das Gehirn zur maximalen Regeneration, Entwicklung und so weiter anzuregen. Dann viel Gemüse, dass man also das Blut immer basisch hält. Dann kann man eigentlich auch keine Osteoporose kriegen, weil nur durch das saure Blut wird das Calciumphosphat aus den Knochen rausgesaugt. Und dann eben keine Kartoffeln, kein Reis und kein Kuchen, vor allen Dingen überhaupt gar nichts Süßes. Dann kann ich auch keinen Diabetes kriegen. Also so insgesamt, die Lebenserwartung kann dann ruhig über 100 gehen.
Ja. Und du bist natürlich dann ein Patient, der entweder gar kein Patient mehr ist oder zumindest ein solcher, der in den klassischen Wegen keinen Umsatz generiert. Also das ist natürlich auch klar. Und damit macht man sich natürlich, wie du es selbst erlebt hast, auch keine Freunde.
Nee. Ich will ja deswegen, dass das Gesundheitswesen vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Vielleicht dazu. Also das ist ja alles das Resultat davon, dass im Bundesmantelvertrag schon steht, nur wenn Krankheit vorliegt, darf überhaupt abgerechnet werden für die Ärzte. Die Ärzte müssen ja auch als kleine Unternehmer daran denken, dass sie über die Runden kommen finanziell. Und inzwischen ist es so, dass die Punktwerte, also sie können immer bestimmte Ziffern mit bestimmten Punktwerten, das ist also sehr viel Bürokratismus und lenkt eigentlich ab vom Patienten. Mit sehr viel Bürokratismus können sie dann so und so viel Punktwerte und so viel bei den Kassen abrechnen. Aber inzwischen sind die Punktwerte gesenkt worden. Die Ärzte haben bloß noch im Durchschnitt 8 Minuten Zeit für ihren Patienten. In der Zeit müssen sie so viel wie möglich Diagnosen stellen. Das heißt, also pro Diagnose ist vorgeschrieben, was man da abrechnen darf. Also je mehr sie Diagnosen kriegen, desto mehr darf der Arzt abrechnen. Um jetzt über die Runden zu kommen, hat er bloß noch im Durchschnitt 8 Minuten pro Patient. Dann kann er meinetwegen 5 Diagnosen in 8 Minuten stellen, damit er was abbrechen kann und von etwas leben kann. Und danach heißt es dann, der Nächste bitte so ungefähr, muss man sich vorstellen. Ja. An Heilung ist in diesen 8 Minuten ja auch gar nicht zu denken.
Und das, was ich wenn ich in 8 Minuten 5 Diagnosen stelle, dann noch gerade schaffe, ist den Medikamentenblock auszufüllen und das Rezept auszufüllen.
Damit man noch ein paar Geschenke von der Pharmaindustrie
kriegt. Richtig. Denn das, was du vorhin, da erinnere ich mich jetzt gerade dran, bei dem Film, von dem Film vom ZDF gesagt hast, es war ja insofern spannend, als die dort eingeladenen Ärzte, eben nicht die Hausärzte und die praktischen, die kleinen hier irgendwo in der Stadt oder auf dem Dorf waren, sondern es waren die Multiplikatoren, man, also die Leute, die dann die Patienten in den Krankenhäusern einstellen, die Chefärzte, die Oberärzte, die dort hofiert wurden, um den Medikamentenkahn in die richtige Richtung schieben zu können und lenken zu können. Das war ja auch spannend, wer dort letztendlich eingeladen wurde. Das Modell, was du ansprichst, erinnert an das alte China.
Ja, ich habe also vor, und es wird wahrscheinlich auch nach und nach immer mehr Menschen bewusst werden, dass erfolgsabhängig letzten Endes im Gesundheitswesen bezahlt werden muss, wieder. Im alten China war es ja so, dass die Ärzte so wie Krankenkassenbeitrag regelmäßig Geld kriegten, solange wie die Patienten gesund waren. Haben sie also sehr viel Vorbeugendes gemacht. Dann wurde keiner krank und es gab immer Geld. So hat der ökonomische Hebel also in der richtigen Richtung gewirkt. Deswegen stammen ja Akupunktur und solche Naturheilmethoden noch aus dem China, alten China, wo als die Welt noch in Ordnung war. So, und heute ist es natürlich so, da würde ja kein Arzt Geld kriegen, weil ja keiner mehr gesund ist. es ist ja heute so gang und gäbe, dass man mit Rollstuhl oder Rollator oder Krücken wenigstens, damit man hilfebedürftig erscheint. Und da helfen, springen auch alles hoch und helfen ein. Und krank sein ist ja auch in Deutschland eine attraktive Sache oder ist ja für viele eben der Sinn des Lebens. Die möchten ja ihre Krankheit, wenn sie eine chronische Krankheit haben und nicht gerade daran sterben, müssen die ja gar nicht verlieren. So viel Zuwendung kriegt man ja sonst gar nicht, wenn man eine sinnvolle Lebensaufgabe hat. Zum Beispiel, also muss ich sagen, da ist dann der innere Schweinehund jedes Menschen doch zu groß, um zu sagen, ja, lass mich zufrieden, ich will jetzt gesund werden, ich will keine Krücken mehr, ich schmeiß die Krücken weg und ich fange wieder an zu arbeiten oder Sport zu treiben oder so. Das, selbst wenn es die Möglichkeiten gibt, da kriegt derjenige ja erstmal gar nicht mehr so viel Zuwendung. Ich selber hatte ich kann mich auch in die Lage dieser Menschen versetzen. Ich hatte mal Herzrhythmusstörungen da während im Gerichtsprozess. Und da haben sich alle Sorgen um mich gemacht. Ich kriegte so viele Anrufe von Ex-Freundinnen. Ich dachte, wunderbar, krank muss man sein.
Ja,
und nachher habe ich gesagt, ich bin gesund, hat keine Sau mehr angerufen. Also da haben sie mich...
Das ist die Nebenwirkung gedacht, von Gesundheit.
Das ist wirklich nicht so einfach, sich zu sagen, so, jetzt bist du wieder gesund. Ja. Jetzt überwindest du deinen inneren Schwein und jetzt treibst Sport. Machst alles in Maßen, was deiner Gesundheit gut tut. Und ich habe meine Gesundheit ja wieder aufgebaut.
Ja.
Aber ich habe eben gemerkt, dass eben viele Menschen in dieser lieblosen Gesellschaft nur Zuwendung kriegen, wenn sie krank sind. Also die Gesellschaft ist eben auch krank.
Du weist darauf hin, dass sich die Struktur der Krankenkassen ändern müsste. Die müssten selbstständige Unternehmen sein.
Ja, ne, es ist so, ich kann es ganz konkret sagen, als ich damals für die Akupunkturbezahlung gekämpft habe,
genau.
Da habe ich gemerkt, dass der ganze Wasserkopf der Krankenkassen ja eigentlich gar nichts zu sagen hat. Sondern die waren ja dem Bundesversicherungsamt, was wieder zur Regierung gehört, untergeordnet, disziplinarisch. Damals war der Präsident Dr. Daubenbüschel und er war gleichzeitig im Aufsichtsrat der Pharmaindustrie, sodass also praktisch nur das bezahlt werden durfte von den Krankenkassen, was auch der Pharmaindustrie nützt. So, da beißt sich die Katze im Schwanz. Und der Durchschnittsbürger, der denkt jetzt, wenn die Krankenkasse das bezahlt, dann muss es ja gut sein, dann muss es helfen. Das ist genau umgekehrt, weil das System einfach auf dem Kopf steht. Wenn wir das erreichen würden, dass die Krankenkassen, die haben ja ein Interesse, nicht so viel zu bezahlen. Und die wollen ja gesunde Mitglieder haben. Wenn die Krankenkassen selbstständig entscheiden können, was sie bezahlen und was nicht, und also ein unabhängiges Unternehmen sind, dann würde sich sofort schon vieles ändern, weil sie ja merken würden, wenn sie das bezahlen, wird der Patient nicht gesund. Wenn sie aber das bezahlen, wird er gesund. Dann würde sich ja automatisch schon alles in Richtung erfolgsabhängige Bezahlung der Ärzte laufen. So, dann würde sich das schon in dieser Richtung bewegen, die Gesellschaft. Dann würde es nachher zum Schluss wirklich mal so sein, dass die Krankenkasse das bezahlt, was gesund ist, was dem Patienten hilft.
Also das heißt, wichtig wäre, und das ist nachvollziehbar, dass die Krankenkassen eigenständige Unternehmen werden, wirklich eigenständig und unabhängig, die auch nach unternehmerischen Gesichtspunkten agieren würden, müssten und sollten, sodass das, was viel kostet und nichts bringt, einfach auch rausgeschmissen wird aus der Erstattungsfähigkeit. Und im Augenblick ist es so, dass das Bundesversicherungsamt...
Es ist jetzt noch eine andere Institution, die hat jetzt den Namen ein bisschen geändert, aber im Prinzip das Gleiche.
Und die entscheidet, was die Krankenkassen, oder das entscheidet, was die Krankenkassen erstatten dürfen und was die Krankenkassen nicht erstatten dürfen?
Ja, wenn denen das nicht passt, was die Krankenkassen bezahlen, wie es damals zum Beispiel bei der Akupunktur war, da wurde auf einmal Akupunktur nicht mehr bezahlt. Dann hat der Dr. Daubenbüschel geschrieben, sie müssen müssen Regress bezahlen. Also wurden sie bestraft. Und damals gab es ja schon die Freiburger Studie. also von der Universität Freiburg, von der IKK, bei 47 Diagnosen der Schulmedizin, wie die WHO das empfohlen hatte, 1979, dass da insgesamt im Durchschnitt 80% Medikamente eingespart wurden durch Akupunktur.
Ja.
Selbst wenn nicht jeder gleich die Punkte getroffen hatte, war es aber so gut, dass dadurch so viel eingespart wurde. Und dann habe ich mit dem Dr. Daumenbüschel diskutiert, aber er hat gesagt, ja, ich weiß ja, dass es hilft und so ungefähr. Und als ich dann aber bei der IKK war, da hat mir dann der Herr Schröder, hieß damals der Vorsitzende, hat mir das gezeigt, hier gucken Sie mal, ich bin bestraft von Dr. Daumenbüschel, weil ich Akupunktur bezahlt habe. Meine Krankenkasse wurde bestraft jedenfalls. So spielte sich das ab. Aber umgekehrt, als das noch nicht so ins Visier genommen wurde von dem Bundesversicherungsamt damals, da habe ich ja einen echten Konkurrenzkampf der Krankenkassen ausgelöst. Da gab es ja einen Tag, rief mich der Vorsitzende von der DAK an, kann ich mich erinnern. Heute sind 7 Mitglieder ausgetreten, die bei Ihnen waren. Warum denn? Was haben Sie mit denen gemacht? Ne? Und dann haben sie ihnen das nicht gesagt, sage ich. Die haben mir alle das Mitgliedsbuch hingeschmissen und sie treten aus, weil es die erste Behandlung war, die geholfen hat, die Akupunktur. Habe ich denn irgendwas Schlechtes getan, dass ich die Patienten mit Akupunktur geheilt habe? Oder was meinen Sie? Also müssen sie eben Akupunktur bezahlen, dann bleiben die Mitglieder bei ihnen drin. Genau. Bei denen erscheint es ja unlogisch. Ja. Wenn 20 Jahre haben sie eine Krankheit, jetzt ist sie weg und das wird dann aber nicht bezahlt. Und dann treten die natürlich aus. Und da war ein echter Wettbewerb. Da hat ja dann jede Krankenkasse so lange für mich bezahlt, bis das dann unterdrückt wurde von oben.
So. Trotz der Nachweise, trotz der Erfolge, trotz der Heilungen, das muss man sich wirklich mal wegtun, dass eine solche Entscheidung dann gegen die Gesundheit, gegen auch Kostenbewusstsein im Gesundheitswesen ausfällt und man sagt, der kann das zwar, der hat seine ewige Nadel, die führt zu entsprechenden Erfolgen, die führt zu Heilungen und so weiter und so weiter. Aber erstatten tun wir das mal erstmal nicht. Oder erstatten tun wir es nicht, weil wir es nicht wollen.
Ja, weil sie es nicht dürfen.
Ne? Ja gut, aber irgendjemand ganz oben entscheidet ja, genau. Dass es nicht will. Die Kassen dürfen es nicht. Aber wenn es dann eben dieses Aufsichtsamt ist und in dem Aufsichtsamt da möglicherweise eine Verquickung mit der Pharmaindustrie vorliegt, dann muss man sich nicht wundern, dass die Ergebnisse zu einem Krankheitswesen, aber nicht zu einem Gesundheitswesen führen.
Mhm. Ja, ich bin eigentlich noch weitergegangen. Ich habe diese Idee ja von dem Hans Tolzin, von der Deutschen Mitte. Mhm. Das ist also, glaube ich, die erste Partei, die sich dafür auch ausspricht und schon ein bisschen konkret wird und sagt also, wir müssen das kranke Gesundheitswesen heilen. Diese Formulierung ist auch ganz gut, weil manche sagen, das System ist so unmöglich, wir müssen es kippen. Ich sag mal, es gibt ja auch durchaus Ärzte, die Gutes tun. Und deswegen ist das System nur krank, aber eigentlich nicht unheilbar krank, sage ich mal. Da habe ich mir auch
noch. Das ist nicht unheilbar.
Ja. Man müsste es also nach und nach, Schritt für Schritt, dahin führen, dass die Ärzte erfolgsabhängig bezahlt werden. Das heißt, wir können ja nicht mehr nur bezahlen, wenn sie gesund sind, aber wir können ja das Diagnosesystem in dem Gesundheitswesen ist ja nun hochentwickelt. Ich will ja diese positive Seite, dass man das Kernspintomogramm macht und dass man da so viel sieht und die Laboruntersuchung, das will ich ja gar nicht abstreiten. Mhm. Aber man könnte diese Untersuchungen dazu benutzen, um die Patienten vor der Behandlung und nach der Behandlung zu untersuchen. Und wenn es besser geworden ist, wird der Arzt von der Krankenkasse bezahlt. Wenn es nicht besser geworden ist, sondern eher schlechter, dann sollte man sich überlegen, wer das bezahlt.
Da müssten aber beispielsweise gerade im Bereich der Onkologie deine Kollegen massiv umdenken.
Ich glaube, da würde sich alles ganz schnell regeln.
Klar, wenn du an der Schraube, da bin ich ganz bei dir, wenn du an der Schraube drehst, dass es eine erfolgsabhängige Bezahlung gäbe, also ist wirklich ein gesundheitlicher Erfolg eingetreten, die Krankenkassen unabhängige Unternehmen wären, die darauf gucken würden, dass sie einfach unternehmerisch gut dastehen und nicht irgendetwas Verordnete, auch wenn es noch so unsinnig und noch so teuer ist, verschreiben oder erstatten müssen, das würde sich ganz schnell drehen. Das glaube ich auch.
Ich glaube, die Ärzte würden sofort erkennen, was hilft, wenn sie das, wenn davon ihre eigene Existenz abhängt, würde es nicht lange dauern. Dann würde natürlich solche Medikamente, die nur schaden, die würden ja sicherlich nicht mehr verschrieben. Das würde also das Ganze Ding natürlich auch den Gegenwind der Pharmaindustrie wieder kriegen. Aber ich habe jetzt mit dem Hans Tölzin besprochen, dass wir vielleicht mal einfach einen Modellversuch machen sollten. Wenn das durchkommt, dass freiwillige Ärzte und freiwillige Patienten in diesem Modell sind, dann werden sich erstmal schon nur die Ärzte melden, die wirklich heilen wollen. Dann sieht man schon mal, dass es eben doch auch Ansätze gibt, ein gutes Gesundheitswesen wieder aufzubauen und dass es auch Patienten gibt, die gesund werden wollen, die nicht einfach von dem Krankheitsgewinn leben, von dieser Zuwendung, die ich da vorhin geschildert habe. Geht man mit Krücken, dann springen sie alle und helfen einem. Kommt man mit einem Rollstuhl, helfen einem noch mehr. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Wo ist
denn der? Wenn jetzt ein Patient, ich meine, das ist natürlich ein Faktor, wenn jetzt ein Patient hergeht und auf dem nicht erfolgreichen, nachweislich nicht erfolgreichen medikamentösen medizinischen Weg besteht, müsste man so weit gehen, dass er das dann selber bezahlen muss. Wenn die Krankenkasse sagt, wir erstatten das, weil wir wissen, das und das ist sinnvoll, stell die Ernährung um, mach das, mach das, mach das. Wenn du Zytostatika haben willst, bezahl sie selber. Ich glaube, dann würden die, auch
würde
die Patienten...
Kaum noch jemand Zytostatika wollen, dann würde man keinen Umsatz mehr mit Zytostatika machen.
Ja. Du musst die Patienten wahrscheinlich auch über den Faktor Geld, so wie du sagst bei deinen Kollegen, dass die sich überlegen müssten, wenn es dann wirklich an die eigene Existenz geht, wie sie Dinge ändern müssten, müsstest du die Patienten auch über den Faktor Geld in die Verantwortung nehmen.
Alles würde sich wandeln. Es würde sofort sehr schnell ein Umdenken, so ein Aha-Erlebnis für die Gesellschaft entstehen. Auch für die Pharmaindustrie hätte ich viele Ideen, gesunde Medikamente, also Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine und so weiter, können sie doch alles produzieren. Das würde ja...
Also du meinst, dass man einfach auch da ist sicherlich so ein Land wie die USA, hat durchaus da Vorbildcharakter, weil du da gerade in dem Nahrungsergänzungsmittelbereich, du hast das DHEA angesprochen, die wirklich hochwertigen Sachen in dem Bereich kommen oft alle aus den USA, dass die Pharmaindustrie einfach wechseln müsste von den Dingen, die krank machen, zu den Dingen, die wirklich helfen.
Genau.
Also die Menschen brauchen da ja auch die Nahrungsmittel zunehmend schrottiger geworden sind, hast du ja auch da in dem Bereich das Problem, dass du oft die nötigen Mineralstoffe, Vitamine und so weiter über die ganz normale Ernährung gar nicht mehr bekommst, also auf Nahrungsergänzungsmittel angewiesen bist.
Genau, man hat manchmal das Gefühl, Nahrungsmittelindustrie und Pharmaindustrie arbeiten zusammen, die wollen nur kranke Menschen.
Ja, aber die einen produzieren sie und die anderen müssen sie dann therapieren.
Es würde sich alles gewaltig drehen.
Ja.
Wenn die deutsche Mitte jetzt in den Bundestag kommt, am 24. September, dann würde sich, wenn sie das so durchsetzen, so manches ändern.
Also wenn, ich meine, es setzt natürlich voraus, dass dieses Bewusstsein breitflächiger Einzug halten würde. Und dafür brauchst du einfach, auch insofern ist der Hinweis auf die Politik sicherlich richtig, brauchst du auch da unabhängige Leute. Das, was wir inzwischen an Lobbyismus haben in allen Bereichen, da ist ja Pharmaindustrie oder Ernährungs- ist ja nicht das nur ein Beispiel. Es gibt ja noch ganz andere. Wenn ich im Energiebereich denke, wenn ich, ja, egal, Thema Wasser oder sowas, du kannst ganz viele Bereiche, wo wir, wo die, die Politiker im Grunde genommen nicht mehr unabhängig sind, sondern im Prinzip Erfüllungsgehilfen von Lobbyisten. Und das müsste sich natürlich breitflächig ändern. Dann, da die Lösungen alle da sind, würde es in der Tat viel sich ändern.
Im Moment gibt es ja auch ein totales Durcheinander an Informationen, was ist nun wirklich gesund. Das, das war ja schon damals mit dem Kaffee Haag, den haben sie verkauft, weil sie der Meinung waren, also verbreitet haben, Koffein sei so schädlich. In Wirklichkeit, die Dosis macht ja das Gift. Kleine Dosen Koffein sind sogar nützlich, sind auch chemisch verwandt mit einem Herzmedikament, was die Durchblutung verbessert. Und so geistert ja so viel rum, was als gesund verkauft wird, in Wirklichkeit ungesund ist. Und da würden sich die, würden die Leute sich endlich mal fragen, was ist denn nun wirklich gesund? Ich, schließlich wäre der Wille wieder da, gesund zu werden, sowohl bei den Patienten als auch bei den Ärzten, die, die Patienten gesund zu machen. Also würde man die Erkenntnisse erstmal wieder bekommen, die man eigentlich haben muss, um glücklich gesund und gesund zu leben.
Ja, ja. Und welchen Beitrag nicht immer nur der Externe dazu liefern kann, sondern welchen Beitrag man dann auch selber dazu liefern kann. Und klar, da gibt es die, du hast das Beispiel Koffein angesprochen, ich habe inzwischen sogar den Eindruck, auch dass beim, beim Thema Nikotin das, was erzählt wird, nicht, damit, nichts damit zu tun hat, was die wirklichen sogenannten Krankheitsfolgen sind, sondern dass es da auch ganz andere Studien gibt und selbst bei einem, wo sich jeder im Prinzip einig ist, ja, das ist gefährlich und Gottes Willen, sie ja nicht machen, dass es auch da sich mal lohnt, etwas genauer hinzuschauen.
Ja, genau. Das, ich verbiete ja keinem, der wenig raucht, das Rauchen. Die Dosis macht ja das Gift und in dem Rauch sind zum Beispiel H2S und CO, das sind zwar Giftgase, aber die Dosis macht das Gift. In der ganz geringen Dosis ist es ein Gasotransmitter. Das heißt, es durchdringt alle Membranen und führt auch zu einer Verbesserung der Integration im Nervensystem in dem Moment. Also ich will jetzt hier keine Propaganda fürs Rauchen machen. Ich selber fange ja auch nicht an, aber ich weiß nur, dass die Dosis das Gift macht, das trifft auch hier wieder zu.
Ja, ja.
Ganz niedrige Dosen.
Ja.
Und H2S oder CO sind auch.
Also Fazit, das Modell, wie man ein, aus einem kranken Gesundheitswesen, einem Krankenwesen im Prinzip ein wirkliches Gesundheitswesen machen kann, Milliarden sparen könnte, auch viel Leid, wenn ich mir anschaue, was ich durch Fehlverhalten mir selber an Schaden zufüge und was das dann für in der Konsequenz für ein persönliches Leid, auch für das eigene Umfeld gegebenenfalls, mit sich zieht, früher Tod, schwere Erkrankung und. Das, aus der Falle käme man völlig problemlos raus, wenn man es nur richtig anginge.
Ja, dann würden wieder andere Werte eine größere Rolle spielen. Glücklich und gesund leben, das muss an erster Stelle stehen. Und Geld ist Mittel zum Zweck. So, und das kann nicht mehr Nummer eins sein. Wenn alle nur dem Geld nachjagen, das kann nicht gesund sein. Wir haben ja den Zeitdruck als, als Krankmachen und Cortisol ausschüttenden Faktor. Das Cortisol macht alles dann kaputt, weil alle sich unter Zeitdruck fühlen. Und wenn man jetzt sagen würde, wir leben jetzt in Harmonie, in Einklang mit der Welt und Freude, Glück, Lernen zum Beispiel, Erkenntnisse zu gewinnen, die Welt zu verstehen, das sind Ideale, die sind tausendmal wichtiger, als dass man immer wieder sagt, Zeit ist Geld und sich damit unter Druck setzt.
Ja.
Das Geld kann nicht das Primäre sein, niemals. Ich habe ja Milliardäre behandelt, also da kommen ja die auch von der Pharmaindustrie, wenn sie krank sind, lieber zu mir. Ganz abgesehen, das nur nebenbei. Aber die Milliardäre, die ich behandelt habe, da war keiner glücklich. Also die haben sich denn um Ölfelder gestritten und sowas. Die haben wir gar nicht erst, aber wir sind vielleicht glücklicher ohne Ölfelder, ohne Streit um die Ölfelder.
Genau. Nein, das, was du überschreibst, ich habe, und das, da erinnere ich mich mit großer Dankbarkeit dran, das erleben können, was es eben bedeutet, statt Bruttosozialprodukt, Bruttonationalglück, wie es in Bhutan heißt und wie es in Bhutan gelebt und umgesetzt wird. Es geht wirklich. Und gut, es ist natürlich durch deine Vita, ist dieses Denken, dieses Querdenken, dieses in alternativen Denken auch geprägt gewesen. Du bist mit deiner ewigen Nadel einen sehr querköpfigen Weg gegangen. Du bist angeeckt mit, gerade auch aufgrund deiner Erfolge bei unterschiedlichen Indikationen, angeeckt, hast deine Prügel bekommen, hast alle möglichen Ärger bekommen. Du hast das beschrieben mit dem Abrechnungsthema. Und da fängt man natürlich dran, irgendwann mal an nachzudenken. Ich habe eine Lösung, ich habe eine tolle Form der Therapie. Diese Form hilft, diese Form kostet einen Bruchteil von dem, was sonst da ist. Das, was sonst an medikamentösen Lösungen angeboten wird, taugt nichts, bringt nichts, nutzt dem Patienten nichts. Woran liegt das? Also insofern ist es naheliegend, dass du dir über dieses ganze Thema Gedanken gemacht hast und jetzt hier auch mal so, das war auch sehr gut, wie so mal die strukturellen Sachen angegangen sind. Weiter so und herzlichen Dank und viel Erfolg.
Danke auch schön.
Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite des Zentrums für neuroregenerative Erkrankungen ein mit Informationen, das ist jetzt in diesen grundsätzlichen Bemerkungen über ein krankes Gesundheitswesen natürlich ein bisschen kurz gekommen, über die Möglichkeiten, die mit der Akupunktur, der speziellen, nämlich der ewigen Nadelsetzungsmethode und Therapie im Bereich beispielsweise Parkinson, im Bereich Alzheimer erreicht werden. Ergebnisse, die für den Schulmediziner völlig unmöglich sind und auch offiziell, weil es sich hier um sogenannte unheilbare Erkrankungen handelt, seitens der Schulmedizin für nicht möglich erachtet werden und die Uli Wert im Prinzip jeden Tag produziert. Ihr bekommt auf dieser Seite natürlich Informationen über diese Methode, Informationen darüber, was man tun kann, wie man hier in Kontakt treten kann und welche Möglichkeiten es gibt, selbst solche sogenannten unheilbaren Krankheiten wieder in den Griff zu bekommen. Und in diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.